Das soziologische Duett.
Das soziologische Duett.
Ja, einmal wieder podcasten. Ich darf vielleicht zwei, drei Worte in eigener Sache sagen. Es sind jetzt insgesamt 5 Jahre her, dass ich den letzten Podcast im soziologischen Duett gemacht habe. Und darf mich auf jeden Fall mal bei all denjenigen bedanken, die noch die Treue gehalten haben und den Podcast nach wie vor abonnieren. Das soll jetzt hiermit belohnt werden, denn heute habe ich die Freude, mal wieder in der Uni Mainz zu sein. Mir gegenüber sitzt jetzt Dr. Sascha Dickel, der die Professur für Mediensoziologie und Gesellschaftstheorie hier an der Uni Mainz innehat, am Institut für Soziologie. Und wir wollen uns heute mit einem ganz spannenden Thema auseinandersetzen, was jetzt natürlich hochaktuell ist, nämlich mit dem Spannungsfeld von Wissenschaft und Öffentlichkeit. Und warum das so aktuell ist, das wissen wir alle wahrscheinlich aus Funk, Fernsehen und anderer Berichterstattung. Die Pandemie hat ja in geradezu exemplarischer Weise dazu geführt und beigetragen, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu öffentlichen oder zumindest zu medialen Persönlichkeiten geworden sind und dass wissenschaftliche Methoden, wissenschaftliche Arbeitsprozesse, aber natürlich auch Ergebnisse auf einmal öffentlich verhandelt wurden. Eines der Flaggschiffe in diesem Zusammenhang oder eine der bekanntesten exemplarischen Personen ist hier in Deutschland wohl Christian Drosten, der Virologe von der Charité in Berlin, der ja schon seit Anfang der Pandemie uns immer wieder versucht, mit wissenschaftlich fundierten Informationen zum Virus und zum Verlauf zu informieren und in Kenntnis zu setzen. Und er hat jetzt gerade vor wenigen Tagen mit dem Deutschlandfunk ein Interview gemacht, in dem er so ein bisschen Revue passieren lässt und zusammenfasst, was er eigentlich jetzt für Erfahrungen gemacht hat in dieser Auseinandersetzung. Und ich will hier vielleicht zum Einstieg einfach nur mal als erstes zitieren, was er besonders hervorgehoben hat, nämlich die Verantwortlichkeit, die auf ihn jetzt zugekommen ist. Und da hat er gesagt, eben in diesem Interview am 21. Februar 2022, und wenn man das von Tag zu Tag macht, kommt man auch in eine ganz andere Art des Mitlesens rein, die ich eigentlich bis heute bewahrt habe und die ich nie hatte in anderen solchen Infektionsepidemien, wo ich weniger, sagen wir mal, in dieser öffentlichen Verantwortung stand. Die Öffentlichkeit zu informieren, und das muss auch stimmen, das darf nicht falsch sein. Das darf auch nicht freakig sein, sodass keiner mehr versteht. Da muss man immer auf dieser Grenze wandern zwischen Vereinfachung und Verfälschung. Das ist ja auch für einen Wissenschaftler dann so. Herr Dickel, wie sehen Sie das? Balancieren wir tatsächlich, wenn wir in die Öffentlichkeit gehen als Wissenschaftler, auf dieser Grenze zwischen Vereinfachung und Verfälschung, oder ist das jetzt nur ein Tribut an die Pandemiesituation?
Ich glaube, das trifft es eigentlich schon recht gut. Also ich finde es auch sehr, sehr schön, dass Drosten hier gesagt hat, es darf nicht zu freaky sein, weil das spielt natürlich auf einen Topos an, den wir alle kennen, nämlich die Art und Weise, wie Wissenschaftler denn so in Film und Fernsehen präsentiert werden. Da sieht man oft diese etwas schrulligen Typen in ihren Laboren. Da machen sie unheimliche und zumindest für die Augen des Zuschauers ohne Erklärung auch völlig unverständliche Dinge. Und das prägt natürlich ein Bild, das wir von WissenschaftlerInnen haben, nämlich Leute, die eigentlich so im Labor sind und sich eigentlich gar nicht großartig erklären müssen. Und die auch manchmal tatsächlich es gar nicht schaffen, ihre komplexen wissenschaftlichen Dinge so an die Öffentlichkeit zu tragen. Also ich muss jetzt auch gerade denken an den Film Don't Look Up, der das wunderbar porträtiert, wo sozusagen diese WissenschaftlerInnen einfach kein Gehör finden. Und das entspricht, glaube ich, auch so ein bisschen dem Selbstbild, den wir so haben als Wissenschaftler. Wir machen komplexe Dinge und müssten die eigentlich ja fast ein bisschen unbotmäßig vereinfachen, wenn wir eben nicht dieses Problem von Leonardo DiCaprio in dem Film haben wollen, dass wir gar nicht durchdringen, sondern wir müssten es dann quasi verpacken, schön für die Öffentlichkeit zuschneiden. Und dabei sehen wir genau dieses Risiko, nämlich, dass wir denken, eigentlich haben wir die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder wir bringen das so rüber, wie wir meinen, auch mit Fachkollegen zu sprechen oder sprechen zu müssen, dann versteht uns aber keiner. Oder aber wir vereinfachen es so sehr, dass wir dieses ungute Gefühl haben, ach, eigentlich habe ich jetzt es zu stark vereinfacht und bin eigentlich schon auf der Seite der Verfälschung oder habe sozusagen schleichend diese Grenze überschritten und plötzlich kann ich gar nicht mehr verantworten, was ich denn da vereinfacht und gesagt habe, ne?
Ja, das scheint ein Zusammenhang zu sein, der ja auch gar nicht so neu ist, ne? Wenn wir uns so an die Zeiten 50er, 60er Jahre erinnern, in denen der Wissenschaftler fast immer so ein bisschen wie Einstein aussehen musste. Also tatsächlich dann doch leicht so ein bisschen freakig mit rausgestreckter Zunge. Also immer an der Grenze zum Verrücktsein und Genie und Wahnsinn liegen eng beieinander, aber auf jeden Fall eine performative Persönlichkeit. Also eine, die in einer besonderen Art und Weise ausgestellt wird und herüberkommt, damit sie, wie Sie ja eben jetzt schon gerade angedeutet haben, überhaupt rüberkommt und Gehör sich verschaffen kann. Ist das vielleicht auch ein Tribut der medialen Kommunikationssituation in dem Zusammenhang?
Ja, ganz sicher. Und ich glaube, es ist auch ein Zeichen einer veränderten medialen Kommunikationssituation. Weil wenn wir uns genau in diese Zeit der 50er, 60er Jahre zurückbegeben, und wir müssten uns gar nicht so weit zurückbegeben, denken wir einfach nochmal an die Zeit, bevor das Internet den Kinderschuhen erwachsen ist, dann ist natürlich es so, dass das Bild, das wir von Wissenschaft haben, eigentlich durch Massenmedien geformt ist. Ne? Von wegen, über Wissenschaftler wird berichtet von Wissenschaftsjournalistinnen oder Wissenschaftler werden meistens Männer in den Filmen dargestellt. Tatsächlich haben wir eine interessante Entwicklung jetzt mit dem Internet, nämlich dass Wissenschaftler sich zunehmend selbst in der Lage sehen, auch das Bild, das sie öffentlich abgeben, selbst zu beeinflussen, indem sie nämlich ihr eigenes Publikum suchen und finden. Wir sehen das vor allen Dingen auf sozialen Medien, wo WissenschaftlerInnen eben jetzt selbst und der Umgehung der traditionellen Intermediäre ihre Öffentlichkeit finden können. Und wir sehen es natürlich auch, deswegen schön selbstreferenziell, hier am Medium Podcast, wo niemand von uns beiden gerade ein Wissenschaftsjournalist ist und wir trotzdem hier ein Gespräch führen, das wir an eine, ich würde meinen, unspezifische Öffentlichkeit richten. Wir wissen gar nicht genau, wer uns zuhört. Wir können aber nicht ausschließen, dass es nicht nur FachkollegInnen im engeren Sinne sein werden. Es werden wahrscheinlich nicht Millionen sein, aber eben das ist der Punkt. Unsere Öffentlichkeit ist unspezifisch und wir haben quasi jetzt die Möglichkeit, mit einem Medium zu arbeiten, das uns den Umweg über Redaktionsstuben erspart. Und das ist, glaube ich, was auf der einen Seite total verführerisch ist, weil wir natürlich meinen, wir wüssten es ja besser, ne? Also wir könnten ja uns selbst am besten darstellen. Vielleicht stellen wir uns am Ende auch selbst ein Bein, weil uns sozusagen vielleicht die professionelle Vermittlungskompetenz fehlt. Das wissen wir nicht so genau.
Ja, genau. Also es ist ja ganz schön riskant, was wir hier jetzt machen. Sie haben es ja schon angesprochen, weil wir ja jetzt sozusagen selbst ohne irgendwelche Leitplanken und ohne journalistische Richtlinien zwischen dieser Vereinfachung und Verfälschung hin und her balancieren. Und natürlich haben wir sozusagen eine gewisse Verantwortung, jetzt hier nicht einfach abzuheben und abzudrehen und uns eventuell in einen Spezial- und Fachdiskurs zu verflüchtigen. Auf der anderen Seite sollten wir aber vielleicht auch nicht nur aus dem lustigen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnenleben erzählen oder aus den Erlebnissen, die wir ansonsten so im Institut gehabt haben in der letzten Woche. Ne? Also das heißt, genau. Es gibt also hier doch eine beträchtliche Spannweite, zwischen der wir hier so segeln und navigieren. Aber um diesen Unterschied nochmal so ein bisschen herauszuarbeiten, denn letztendlich, Sie haben das ja eben schon kurz erwähnt, haben wir es ja auch in gewisser Weise mit einem dispersen Publikum hier zu tun, sogar im Internet. Das heißt, wir wissen nicht, wer tatsächlich zuhört. Da sind wir sozusagen in der gleichen unkomfortablen Lage wie die Massenmedien, die trotz Publikumsforschung in der Regel auch keine sehr genauen Aussagen darüber treffen können, wer denn jetzt nun eigentlich diese Öffentlichkeit ist, die da draußen zuhört. Vielleicht aber, um diesen Unterschied noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, diese Auseinandersetzung mit diesem Spannungsfeld Wissenschaft und Öffentlichkeit ist natürlich nicht neu, ist jetzt auch kein Kollateralschaden der Pandemiesituation. Vor vielen Jahren hat sich der Kollege Friedhelm Neithardt, 1994 war das, mit Öffentlichkeit und Öffentlichkeitsproblemen der Wissenschaft auseinandergesetzt. Und interessant ist hier im Prinzip, mit welcher Selbstverständlichkeit damals eigentlich die Öffentlichkeit als Institution definiert wurde. Und ich darf das vielleicht gerade mal zitieren, weil das nämlich einen Blick auf die mediale Verfasstheit wirft. Und Neithardt hat also damals gesagt, die Öffentlichkeit als Institution würde sich auszeichnen als ein Wechselspiel zwischen laienhaftem Publikum, marktorientierten und selektiv kommunizierenden Massenmedien und professionalisierten repräsentativen Sprechern. Womit den professionalisierten repräsentativen Sprechern, heute wird man natürlich auch Sprecherinnen sagen, natürlich zum einen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen selbst gemeint sind, zum anderen aber natürlich auch der Journalismus, ne, in seiner professionellen Verfasstheit. Das war scheinbar dieses Bild von Öffentlichkeit, was bei aller Dispersheit des Publikums trotzdem eine relativ konsolidierte Perspektive zu geben scheint. Das scheint jetzt in Bewegung zu kommen. Also Sie haben das gerade eben angedeutet mit den Möglichkeiten der Selbstveröffentlichung im Internet. Was sehen wir hier eigentlich? Also wo ist die Bruchzone? Wo ist vielleicht der Übergangsbereich, in den wir da hineingehen?
Ja, das ist sehr interessant. Also ich meine natürlich, der Öffentlichkeitsbegriff ist ein gruseliger Begriff für die Soziologie, der natürlich erstens mal sehr breit ist und zweitens mal sehr unterschiedlich definiert wird. Ne? Also denken wir an Habermas idealistisch geprägtes Bild von Öffentlichkeit als quasi deren Raum, wo sich demokratische Gesellschaften letztendlich über sich selbst verständigen und sich auch bei sich selbst verständigen müssen, weil das sozusagen die einzige Möglichkeit ist, die sie haben, bis hin einfach zu einem sehr nüchternen, man könnte fast sagen zynischen Öffentlichkeitsmodell wie bei Luhmann, nämlich die Öffentlichkeit einfach als eine Art von Spiegelbild, wo quasi die Institutionen versuchen, das unerreichbare Publikum sich zu imaginieren, das sie letztendlich aber niemals wirklich erreichen und adressieren können.
Mit dem schönen Effekt, dass man dann sehr, sehr viele Öffentlichkeiten hat. Also die der Wirtschaft ist eine andere wie die der Wissenschaft oder der Kunst. Ne?
Genau. Und das ist, finde ich, eine sehr interessante Überlegung. Und vielleicht ist das schon mal ein erster Punkt, wo wir vielleicht von einer Vorstellung von einer einheitlichen Öffentlichkeit abweichen können, ohne überhaupt schon uns ins Internet begeben zu haben. Nämlich, dass wir sagen können, es gibt eigentlich Öffentlichkeit immer nur im Plural. Also zumindest in differenzierten Gesellschaften kann man, glaube ich, sagen, es gibt Öffentlichkeit immer nur im Plural. Und diese Öffentlichkeiten, die können unterschiedlich weit sein, die können unterschiedlich unter unterschiedlichen Erwartungen verbunden sein. Da können unterschiedliche Sprecherpositionen eingenommen werden. Und vor allen Dingen ist es, glaube ich, sinnvoll, und da würde ich die Idee von Luhmann tatsächlich mittragen, dass die unterschiedlichen Institutionen, die wir in der Gesellschaft finden, Luhmann spricht ja hier bekanntermaßen von Funktionssystemen, eigentlich ihre eigene Öffentlichkeit haben. Die wirtschaftliche Öffentlichkeit, also der Markt, das ist eine andere Öffentlichkeit als die politische Öffentlichkeit. Das ist eine andere Öffentlichkeit als das Publikum der Kunst, der Literatur, des Theaters. Und vielleicht müssen wir, bevor wir auf diese Veränderungen, die wir mit dem Internet jetzt, mit dem wir es mit dem Internet zu tun bekommen, nochmal diese seltsame Sondersituation der Wissenschaft uns vor Augen führen, über die uns eben dann auch Luhmann aufgeklärt hat, indem er es nämlich zuspitzt auf den Punkt, dass die Wissenschaft so ein bisschen rausfällt, weil die Wissenschaft eigentlich ihr eigenes Publikum ist. Also wenn Wissenschaft sich an die Öffentlichkeit wendet, ist das in der Regel die wissenschaftsinterne Öffentlichkeit. Also wir schreiben unsere Aufsätze für andere WissenschaftlerInnen. Wir halten Vorträge vor WissenschaftlerInnen. Wir sind selbst Autoren, wir sind selbst Publikum, wir sind selbst die Kritiker. Also eine extreme Art von selbstreferenzieller Öffentlichkeitskommunikation. Wenn man dieses Bild sich mal vor Augen führt, dann kann man sich fragen, warum sollte sich eigentlich Wissenschaft überhaupt an irgendeine generelle, darüber hinausgehende Öffentlichkeit wenden? Was hat sie von der überhaupt zu erwarten? Und was an dem Bild vielleicht eben nicht ganz stimmt, dieser extremen Selbstreferenzialität, ist, dass die Öffentlichkeit natürlich abhängig ist von der breiteren Gesellschaft, weil die Gesellschaft macht sie möglich, die sichert ihren Rechtsrahmen, politische Entscheidungen, die schränken ein, die ermöglichen auch, wie Wissenschaft stattfinden kann. Es gibt wirtschaftliche Zwänge, also Wissenschaft steht unter einem gewissen Legitimationsdruck, die muss sich erklären. Also ganz ohne Erklärung geht's nicht. Deswegen muss sich Wissenschaft ab und an eben auch an ein anderes Publikum wenden. Mhm. Und wie kann sie das tun? Und jetzt, glaube ich, könnte man diesen Sprung machen hin zum Internet. Nämlich man könnte sagen, jetzt auch ein bisschen vereinfacht mit der Gefahr der Verfälschung, ne, wir kennen das schon, der klassische Weg war, entweder sich auf die Intermediäre der Massenmedien zu verlassen, dass die sozusagen die Botschaft richtig an die breite Öffentlichkeit transportieren, oder aber eben von den Darstellungen in den Massenmedien abhängig zu sein. Also sozusagen einfach damit zu leben, wie Wissenschaft dann eben zum Beispiel als Freak im Labor von Unterhaltungsmedien dargestellt wird. Und jetzt haben wir, glaube ich, wieder mit der Gefahr der Vereinfachung und Verfälschung verbunden, überspitzt gesagt, die Situation, wir können jetzt unsere eigenen Öffentlichkeiten auch schaffen und generieren. Wir können Podcasts machen, wir können einen Twitter-Account haben, wir können uns eine eigene Homepage basteln. Wir werden dadurch auf der einen Seite unabhängiger von den Massenmedien ein Stück weit. Wir werden aber auch ein bisschen unabhängiger von unseren eigenen universitären Institutionen. Also wir müssen uns nicht darauf verlassen, dass die Universität Mainz unsere Nachrichten schon gut an die Öffentlichkeit bringt, sondern wir können einfach sowas machen, ohne dass wir jemanden um Erlaubnis bitten. Wir machen das eben einfach.
Ja, ja. Nun scheinen da allerdings mehrere Fragezeichen aufzuleuchten. Das erste ist natürlich, also diese Legitimitätsproblematik haben wahrscheinlich alle Funktionssysteme in einer funktional differenzierten Gesellschaft. Sie müssen sich zumindest nach außen leistungsmäßig legitimieren. Also sie müssen ja irgendwas bieten, denn auf dem Gegenzug würde das ja auch ihre Autonomie sichern. Also dass sie sozusagen spezifisch sich um ein Problem wie die Kunst, wie die Religion, wie die Wissenschaft eben zum Beispiel oder die Politik kümmern können. Zum anderen fällt eigentlich der große Verlust an strukturierter Öffentlichkeitserzählung, sagen wir mal so, auf, der ja früher mit der öffentlichen Meinung so wunderbar gegeben war. Also wir haben ja den Habermas vorhin schon erwähnt, der eigentlich ja an dieses Öffentlichkeitsmodell, an diese Perspektive anschließt, also die deliberative, resonierende Öffentlichkeit, in der die politische Meinung gebildet wird. Und man könnte nun sagen, das ist in wunderbarer Weise natürlich durch die Massenmedien auch unterstützt worden. Und wenn man so will, diese Autosuggestion der Politik, dass Öffentlichkeit eben gleich öffentliche Meinung ist und vor allem zur Willensbildung dient und dass wir deshalb informierte Bürger und Bürgerinnen brauchen, die entsprechend auch massenmedial informiert über alles werden, die scheint jetzt eben einerseits fragwürdig zu werden durch die Internetmöglichkeiten, weil das ja eigentlich alles umgangen wird. Wir machen uns sozusagen unsere eigenen öffentlichen Meinungen, auch die vervielfältigen sich jetzt in den Plural. Zum Zweiten scheint aber paradoxerweise gerade die Pandemiesituation mit dem Primat politischer Entscheidungen, also dass wir jetzt einfach eine Notwendigkeit haben, wer sagt denn jetzt, müssen wir Masken tragen oder keine tragen, wer sagt denn jetzt, wird alles zugemacht und wir bleiben zu Hause. Und jetzt geht es ja auch schon in der Diskussion um die Impfpflicht. Wer setzt die denn eigentlich durch? Wer kontrolliert die denn? Und dann hören wir nämlich alle Fachvertreter und Fachvertreterinnen, das soll doch bitte die Politik machen. Und die Politik würde sich jetzt wieder auf eine Öffentlichkeit berufen, die zumindest als Grundlage des parlamentarischen Willensbildungsprozesses dann auch die entsprechende Gesetzgebung trägt. Also hier scheint doch erhebliche Diskrepanzen aufzuleuchten. Auf der einen Seite eben dieser auch stark normativ und politisch geprägte strukturierte Öffentlichkeitsbegriff, der immer nahelegt, es gibt eine Öffentlichkeit letztendlich oder es läuft zumindest auf eine solche zu. Und auf der anderen Seite unser Internetgewusel, wo wir jetzt sozusagen ja alle am Veröffentlichungskanal unmittelbar angeschlossen sind Und wenn wir jetzt Lust hätten, könnten wir ja auch sofort diese aufgenommene Datei irgendwo rauspusten und verlinken. Also es würde uns jetzt niemand daran hindern. Ne? Und wir könnten auch sofort mit den Leuten wieder in Kontakt treten, dass die uns eventuell irgendwas retweeten oder das weiter teilen. Ne? Dem stände ja nichts im Wege. Also hier scheint sich doch sehr Seltsames zu tun. Gerade jetzt vor dem Hintergrund der Pandemiesituation. Wie bekommen wir das auch soziologisch zusammen?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, man kann ja es sich nicht allzu einfach machen und sagen, so nach dem Modus der Ideologiekritik, naja, dieses Bild der einheitlichen Öffentlichkeit ist einfach nur falsch und wir sollten das soziologisch korrigieren. Ich glaube, das wäre zu einfach gedacht, weil natürlich genau dieses Bild einer strukturierten demokratischen Öffentlichkeit ist natürlich politisch hochfunktional. Also die Politik kann gar nicht anders, als natürlich sich Öffentlichkeit so vorzustellen. Das sollte uns wiederum als Soziologen eben nicht davon abhalten, uns Öffentlichkeit auch anders vorzustellen. Sehr plural, ohne jetzt gleich zu sagen pluralistisch, weil da spielen wieder ganz viel normative Begleitmusik mit. Aber tatsächlich, wenn wir uns das Internet anschauen, sehen wir natürlich, dass Öffentlichkeit sehr vielfältig ist. Und man muss da fast ein bisschen vorsichtig sein, dass man nämlich nicht darauf verfällt, was ja gerade eine populäre Erzählung ist, dass wir durch das Internet und insbesondere die sozialen Medien jetzt alle unsere Filterblasen und unseren Echokammern quasi so eingesperrt sind. Dieses Bild ist meines Erachtens vollkommen falsch. Also diese Erzählung von der Filterblase, die wird teilweise einfach so als eine soziologische Tatsache hingestellt. Dabei ist es weder eine soziologische These im engeren Sinne, noch ist sie wahrscheinlich richtig. Also das Bild ist an mehreren Stellen schief. Zum einen ist die These gar nicht erwiesen, also sozusagen die These dafür sorgt, dass gerade diese Filterung durch Algorithmen quasi immer mehr zu einer Art von dauernder Selbstreferenz führen würde. Dem ist wohl nicht so. Und zum anderen lenkt sie auch vielleicht von den Problemen ab, die wir heute gerade bei der Pandemie auch gut sehen können. Nämlich, dass wir ganz im Gegenteil es mit vielen anderen sich öffentlich artikulierenden sozialen Bereichen und Gruppen zu tun haben, die wir vor einigen Jahren noch gar nicht gesehen hätten. Also wenn ich heute eben auf Twitter gehe, sehe ich plötzlich Meinungen, Auseinandersetzungen, Konflikte, Dinge, die ich für völlig hanebüchen halte, von denen ich vor ein paar Jahren auch noch verschont geblieben wäre, weil sie eben entweder A, keine Öffentlichkeit gefunden hätten oder B, sich mit meiner Öffentlichkeit gar nicht überschnitten hätten. Aber so haben wir eigentlich eher so eine Art von Filter-Collapse. Ne? Also wenn wir uns wirklich sowas so vorstellen, dass wir auf der einen Seite jetzt sehen, es gibt diese unterschiedlichen Öffentlichkeiten, dann sehen wir auch, natürlich tun die sich teilweise auch um sich selbst drehen und sich selbst bestätigen, aber sie tun eben mit den jeweils anderen auch in Kontakt treten und sich reiben. Und das erzeugt, glaube ich, ein Ausmaß von Konfliktpotenzial, wo es eben auch, und hier kommt die Wissenschaft wieder ins Spiel, um knallharte Fakten- und Wahrheitsfragen geht, die wir uns vor einiger Zeit noch nicht hätten vorstellen können. Also wir hätten uns noch nicht vorstellen können, was für Meinungen in der Öffentlichkeit passieren und stattfinden und wie sehr die dem Bild dieser demokratischen, sich irgendwie ein bisschen behäbig, aber letztendlich doch zum Guten findenden, argumentierenden, resonierenden Öffentlichkeit, die vielleicht demokratische Politik sich so vorstellt, wie weit wir von der entfernt sind.
Mhm. Vielleicht mal gerade noch auf diesen Aspekt der Filterblase nochmal an der Stelle eingehen. Diese Idee von Pariser war ja eben eine starke Abschottung, dass man sozusagen so eingeschlossen ist in dem eigenen Meinungsuniversum und da nichts mehr daran herankommt an einem, vor allem natürlich im Internet, weil man da ja eben diese Selbstselektivität hat. Man kann selber alles aussuchen, man kann sich nur das zusammenklicken, was man gerne hätte. Sie haben die Algorithmen angesprochen, die einem dann eventuell noch entsprechend bestätigen und vertiefen. Ne? Also ich glaube, es gibt inzwischen ja auch schon einige Empirie, die eher das Gegenteil belegt und sogar zeigt, dass eigentlich im Netz die Leute tatsächlich mehr genötigt sind, auch wenn sie sehr festgefasste Meinungen haben, sich mit abweichenden Meinungen auseinanderzusetzen, was eventuell dann auch zu entsprechenden Hassausbrüchen beiträgt und dass natürlich die Algorithmen auch nicht so funktionieren. Also wir alle können ja auch schon bei der YouTube-Auswahl sehen, dass in der Regel uns natürlich häufig Videos vorgeschlagen werden, die dann eventuell mit Podcasts oder Podcast-Geräten zu tun haben, wenn wir die gerade suchen, aber zwischendrin kommt plötzlich was über Pferde oder so. Ne? Also das heißt, es werden also auch abweichende Aspekte immer eingespielt, um uns eventuell auf andere Themenfelder zu locken, was ja auch im Sinne der Werbetreibenden von Interesse ist. Mhm. Also ganz so abgeschottet ist die Filterblase nicht. Was aber meiner Ansicht nach hier eben nach wie vor eine gewisse Problematik ist, das ist vielleicht sogar die unterschiedliche Perspektive oder die begriffliche Divergenz zwischen Veröffentlichung und Öffentlichkeit. Also ich glaube, was wir jetzt mit dem Internet zunächst mal sehen, wenn wir es noch ein bisschen so von außen betrachten, ist so ein Übergang zum Veröffentlichen. Das heißt, also jetzt kann jede und jeder eben mal schnell alles rauspusten, was einem so gerade durch den Kopf geht. Und Sie haben es ja auch schon angesprochen, wir sehen das ja teilweise dann an sehr merkwürdigen Beiträgen, die da auftauchen. Wir denken nur an die ganzen sogenannten Verschwörungstheorien oder Selbstmachttheorien, die da so im Umlauf sind. Auf der anderen Seite haben wir eben Öffentlichkeit als eine institutionelle Idee eben eines thematischen Schnittpunktes. Ne? Also hier wäre sogar über Luhmann dann vielleicht hinausgehend die Frage zu stellen, ob eben diese Einzelöffentlichkeitssichten nicht irgendwo fokussiert werden. Also ob es nicht eine Art Arena oder so gibt, in der die aufeinandertreffen. Mhm. Und das war scheinbar bislang vor allem eben durch den politischen Diskurs geprägt, weil es hier vielleicht eben auch eine Entscheidungsnotwendigkeit und eben eine Durchsetzungsnotwendigkeit gibt. Also hier gibt es sozusagen eine Fragestellung der übergreifenden Regulation. Demokratische Politik beruft sich ja auch, wie Luhmann so schön auch gesagt hat, auf die Kontingenzformel des Gemeinwohls, ne? Die ja jetzt auch in der Pandemie immer wieder appellartig wiederholt worden ist. Ne? Und das ist natürlich ein Fokus und ein Narrativ, also eine Erzählung, die Gesamtgesellschaft übergreift. Ne?
Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil tatsächlich würde ich sagen, die Kritik an dem Arena-Modell von Öffentlichkeit, wo die Dinge dann zusammenkommen, die wurde in der Soziologie zu Recht kritisiert und gleichwohl könnte man sagen, wir sind vielleicht diesem Arena-Modell heute näher, als wir es jemals waren, weil wir heute mit den Social-Media-Plattformen tatsächlich Orte haben, wo verschiedenste Öffentlichkeiten zusammenkommen und sich die Dinge auf eine teilweise ganz skurrile Art und Weise kreuzen. Sie haben es bereits gesagt. Auf der einen Seite schauen wir eben noch ein Video über Wissenschaft auf YouTube, dann wird uns ein Video über Politik reingespielt, dann kommen die Pferde und schwuppdiwupp sehen wir unten schon den nächsten Filmtrailer aufleuchten. Und ebenso kommen eben die verschiedenen Meinungen, Positionen, Interessen nebeneinander. Ne? Also das ist doch, finde ich, das extrem Interessante und Reizvolle an einer Social Media Timeline, wie wir sie etwa auf Twitter oder Facebook finden, dass da auf den ersten Blick kaum geordnet ganz unterschiedliche Dinge an einem Ort tatsächlich zusammenkommen. Jetzt könnte man sagen, okay, sowas hatten wir ja auch schon bei großen Publikumszeitungen, die natürlich unterschiedliche Ressorts haben. Ne? Schlage ich eine Tageszeitung auf, da habe ich einen Politikteil, Wirtschaftsteil, ich habe einen Literaturteil vielleicht noch, ich habe Stellenanzeigen, wo Leute versuchen, Liebesbeziehungen zu knüpfen. Ne? Ich habe alles Mögliche vielleicht in dieser Zeitung. Und trotzdem ist die Zeitung eben ein Ort, wo es eine Organisation gibt, die genau bestimmen kann, was da zu sehen sein wird und was genau nicht.
Und auch, wenn ich das gerade an der Stelle einflechten darf, auch noch wunderbar resortiert im wahren Sinn des Wortes. Also genau. Das heißt, wir haben alles nach Rubriken geordnet. Genau. Und es sind dann natürlich immer Fachjournalistinnen und Fachjournalisten auch entsprechend professionell dafür zuständig. Die machen in der Regel ja nichts anderes.
Genau. Also wir haben sozusagen eine Art von kuratierte Arena gehabt, ohne Rückkanal, von der Sonderform der Leserbriefe mal ausgenommen. Jetzt haben wir eine teilweise kuratierte, aber viel wildere, auf teilweise undurchsichtige Art und Weise algorithmisch gefilterte Arena, die, das ist der Vergleichspunkt, ja ebenfalls in der Hand von privaten Organisationen ist, die aber komplett anders funktioniert. Ne? Also nämlich eben genau durch User-Generated Content funktioniert, sprich, dort würde wenig bis gar nichts passieren, wenn nicht verschiedenste Akteure Dinge veröffentlichen würden. Ne? Ganz im Wortsinne öffentlich machen würden. Vom privaten Frühstücksbrot, ne, aus dem Griff in die Klischeekiste bis hin eben zur Wissenschaftsmeldung.
Genau. Diese großen Internetkonzerne gäbe es ja wahrscheinlich auch überhaupt nicht ohne uns als sozusagen diejenigen, die sie betreiben. Denn was die Konzerne selber noch machen, ist ja dann in der Regel das als Werbeplattform auszubeuten, um sozusagen ihren ökonomischen Gewinn daraus zu ziehen. Und Mark Zuckerberg, also früher ja mal der Chef von Facebook, inzwischen von Meta, ist ja auch bei allen Anhörungen vor dem Senat nicht umhin gekommen, ständig zu betonen, dass sie ja eigentlich nur Menschen zusammenbringen. Also mit den Inhalten, mit dem, was dort stattfindet, eigentlich gar nichts zu tun haben. Was natürlich jetzt auch eine sehr einseitige Sichtweise ist, aber ein bisschen andeutet, was Sie eben gerade auch angesprochen haben, dass hier eigentlich ein Raum zunächst mal geschaffen wird und vor allem eine spezifische Konnektivität ermöglicht wird. Also die Betreiber sorgen ja vor allem dafür, dass wir auf eine relativ niederschwellige und schnelle Art und Weise zueinander kommen. Also dass wir tatsächlich Verbindungen schaffen können, die dann natürlich entsprechend auch noch gefiltert werden, algorithmisch unterstützt werden, in den Vordergrund gerückt und natürlich auch werbetechnisch ausgebeutet. Das ist dann wieder die andere Seite der Medaille. Müssten wir also für das Internet eigentlich so diese Idee einer homogenen Öffentlichkeit komplett verwerfen und aufgeben? Und können wir vielleicht sogar auch mediensoziologisch noch viel strenger sagen, die Öffentlichkeit, so wie wir sie bislang eben auch früher im wissenschaftlichen Diskurs gekannt haben, ist eigentlich ein massenmediales Artefakt?
Ja, also die Öffentlichkeit ist ein massenmediales Artefakt. Ich glaube, wir werden jetzt sozusagen mediensoziologisch eingeholt, nämlich bestimmte Modelle von Öffentlichkeit funktionieren heute irgendwie nicht mehr. Die entsprechen nicht mehr dem, was wir tagtäglich sehen und erfahren, auch soziologisch erforschen können. Gerade heute, glaube ich, macht es deswegen viel mehr Sinn, zu schauen, wie diese spezifischen Öffentlichkeiten aussehen und wie sie aufeinandertreffen. Und wenn ich jetzt nochmal den Bogen zur Wissenschaft schlagen darf, da kann man sich ja die Frage stellen, wie denkt sich eigentlich die Wissenschaft ihre Öffentlichkeit? Also was für eine Öffentlichkeit bekommt eigentlich Wissenschaft in den Blick, vielleicht weil sie auch gar nicht großartig anders kann? Und da würde ich sagen, ist eine Figur, wir haben sie jetzt schon mal, glaube ich, in dem Zitat von Neidhardt kurz gehabt, ganz wichtig, nämlich die Figur des Laien, ne? Also, was sehen wir eigentlich, wenn wir zum Beispiel eine Wissenschaftssendung sehen, um nochmal bei den Massenmedien zu bleiben? Wir sehen eigentlich eine Art von Kommunikation, die sich an eine Öffentlichkeit wendet, die sie selbst als Laien begreift, die von etwas jetzt belehrt werden. Also wir bekommen etwas erklärt, wir erfahren, wie bestimmte Dinge funktionieren, wie die Evolution abläuft, was für Affenarten es auf bestimmten Inseln gibt, warum unsere Seen und Flüsse so verschmutzt sind. Also wir werden quasi über etwas aufgeklärt. Und das ist das, was man in der Forschung zur Wissenschaftskommunikation eigentlich dieses Defizitmodell von Öffentlichkeit nennt. Also die Öffentlichkeit, die stellt man sich vor als eben die Laien, die jetzt von der Wissenschaft über etwas aufgeklärt werden. Und in der wissenschaftsbezogenen Forschung, also in der reflexiven sozial-kulturwissenschaftlichen Forschung, war das typische Gegenmittel Demokratisierung. Also wir müssen doch ein bisschen weniger einseitig kommunizieren, wir müssen die Öffentlichkeit ernster nehmen und das bedeutet, sie nicht dümmer uns vorzustellen, als sie ist, Wir müssen auch den Stimmen der Laien Gehör verschaffen. Es gab da die Idee zum Beispiel von Post-Normal Science, also momentan sind die Probleme so komplex geworden und unsere Entscheidungssituationen sind so riskant, sehen wir alles wunderbar auch in der Corona-Pandemie, dass wir in solchen Konstellationen, wo die Einsätze hoch sind, wo Werte im Widerstreit sind, wo wir ein bisschen viel Komplexität zu tun haben, eigentlich die Öffentlichkeit viel weiter in den wissenschaftlichen Diskurs einbeziehen müssen, statt sie immer nur als Laien belehren zu wollen. Und was sehen wir jetzt in der Pandemie? Wir sehen, wir haben jetzt die Foren, wo die Laien ganz, ganz viel Gehör bekommen und sich Gehör verschaffen können. Aber so richtig glücklich sind wir mit der Situation nicht, weil wir irgendwie dann doch am Ende vielleicht ganz gern darauf vertrauen, dass wir die professionelle Wissenschaft als eine Art von diskursregulierende Institution haben, die uns dann eben dann sagt, okay, was ist denn jetzt richtig und was ist denn jetzt falsch?
Die unterscheidende Grenze scheint ja hier die Professionalisierung zu sein. Das heißt, die Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen wie eben Wissenschaft. Wobei natürlich dazu sagen muss, dass auch innerhalb der Wissenschaft natürlich es erheblich Probleme gibt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel als Soziologen, also zum Beispiel auch Physiker treffen und so, also wir hatten hier mal vor Jahren an der Universität Mainz ein schönes Experiment, dass man so interdisziplinäre Seminare oder Kolloquia gemacht hat und da trafen dann eben zum Beispiel auch Soziologen und Soziologinnen auch Physiker und Physikerinnen mit interessanten Ergebnissen. Also wenn man zum Beispiel nur einfach so einen Begriff wie System mal in den Raum stellt, der dann also auf der anderen Seite völlig andere Implikationen hervorgerufen hat. Also hier scheint es also auch nochmal professionelle Perspektiven innerhalb der Professionalisierung zu geben, die zum Beispiel auch einen vereinheitlichenden Austausch sehr schwierig machen an dieser Stelle. Und jetzt kommt eben noch dieses sogenannte Laienpublikum hinzu und man könnte sich natürlich die Frage stellen, naja, was sollen wir denn eigentlich mit diesen Laien und so, die haben ja jetzt nun mal keine Ahnung vom Virusgenom, ne? Also das heißt, wir können von denen jetzt nicht erwarten, dass sie uns erzählen, wie der mRNA-Impfstoff zu bauen ist, ne? Das müssen Leute machen, die den ganzen Tag an mRNA-Impfstoffen arbeiten und forschen. Wir holen ja, wenn wir irgendwie zu Hause einen Fehlerstromschutzschalter einbauen wollen, jetzt auch nicht unbedingt den Bäcker. Ne? Also das heißt, so sind ja die gesellschaftlichen Strukturen auch gewachsen, gerade in der vorhin angesprochenen funktional differenzierten Gesellschaft, dass es eben Arbeitsteilung gibt und professionelle Spezialisierung, die eben ein erheblicher Legitimitätsgrund für diese Differenzierung ist. Das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Darüber verdienen wir ja sozusagen unser Geld in der Wissenschaft, dass wir sagen, hört Leute, lasst uns es mal machen. Wir sind dafür ausgebildet und wir liefern euch dann eben auch entsprechende Ergebnisse.
Ich möchte zunächst nochmal einen Punkt unterstreichen, den Sie gemacht haben, den ich total wichtig finde, nämlich sich klarzumachen, dass natürlich wir WissenschaftlerInnen auch Laien sind, und zwar zu fast allen wissenschaftlichen Fragen, ja sogar zu fast allen Fragen, die in unserer Disziplin eine Rolle spielen. Ne? Also in der Soziologie, da kennen wir uns beide ganz gut aus, aber trotzdem sind ganz viele Dinge in der Soziologie natürlich für uns böhmische Dörfer, ne? Von denen haben wir überhaupt keine Ahnung. Das heißt, auch Wissenschaft ist in den meisten Fällen Teil des Laienpublikums. Ne? Aber genau richtig, wir haben einen bestimmten Bereich, wo wir eine professionelle Ausbildung genossen haben, wo wir uns auskennen und wo wir natürlich auch in eine bestimmte Art des Diskurses einsozialisiert worden sind. Das zu bedenken und zu reflektieren, das finde ich total wichtig, weil das eine gute Sonde ist, um zu verstehen, was erwartet eigentlich die Wissenschaft, genau wie Sie es gesagt haben, von diesen Laien? Was können die denn für uns tun? Und was sie nicht tun können, wir können nicht die Laien einfach allesamt in WissenschaftlerInnen verwandeln. Ich glaube, diese Vorstellung ist falsch. Auf der anderen Seite ist es vielleicht ebenso falsch zu denken, das sind alles Leute, die nur darauf warten, von uns über Fakten belehrt zu werden. Was wir beim Trosten-Podcast wunderbar sehen, ist, dass der sich nämlich im Vergleich zu vielen, vielen anderen Formen von Wissenschaftspopularisierung gar nicht so nah an die Grenze dieser Vereinfachung heranbewegt, sondern da wird von Studien gesprochen, von Vorläufigkeit, von Dingen, die auch der Wissenschaft noch nicht ganz klar sind, die auch noch ein bisschen strittig sind. Also da wird Wissenschaft sehr, sehr vorsichtig auch dargestellt, auch als ein Prozess, der so ein bisschen nach Trial and Error abläuft. Mhm. Das ist eigentlich ein Bild von Wissenschaft, das ist, glaube ich, auch wichtig, in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit zu vermitteln. Also quasi Wissenschaft nicht nur als eine Ansammlung von Fakten, sondern Wissenschaft als etwas, was abläuft in bestimmten diskursiven und praktischen Rahmungen, was vorläufig ist, was auch wieder widerlegt werden kann und wo vieles über lange Zeit einfach auch relativ unklar ist und man auch Sicht fahren muss. Mhm. Jetzt habe ich, glaube ich, den Faden gar nicht mehr aufgegriffen, den Sie am Ende noch gesponnen haben. Mhm. Da müssen Sie mich nochmal drauf bringen.
Wir können aber den Ariadne-Faden von eben gleich nochmal ein bisschen weiter spinnen. Es gibt nämlich auch in dem erwähnten Interview von Drosten genau dazu ein Zitat, was ich hier vielleicht an der Stelle mal noch ergänzen möchte. Drosten antwortet das, also wie man jetzt sozusagen in die Medien hineinwirken kann aus der Perspektive des Wissenschaftlers, sagt er sicherlich nicht durch die Kontroverse, die in den Medien entsteht oder auch befördert wird. Die Kontroverse im Fach liegt viel tiefer vergraben, die kann man nicht einer Medienöffentlichkeit erklären. Also hier ging es um diese Virologen-Kontroverse. Deswegen ist das, was in der Medienöffentlichkeit an Kontroverse produziert wird, wirklich ein Produkt und nicht mehr. Das hat wissenschaftlich null Relevanz. Also hier wird genau dieser Unterschied gemacht, den Sie eben angesprochen haben, zwischen der professionalisierten Auseinandersetzung, die ganz anderen Regeln folgt, und dem sozusagen, was erwartet wird, hier jetzt auch nur in Bezug eben auf die Massenmedien in der öffentlichen Vermittlung.
Das ist ein total wichtiger Punkt meines Erachtens, weil es gibt in der Wissenschaftsforschung eigentlich diese Idee, dass die Wissenschaft eigentlich ein Legitimations- und Erklärungsproblem sich einfängt, wenn sie ihre nicht konsolidierten Konflikte in die Öffentlichkeit zerrt oder die in die Öffentlichkeit gezerrt werden. Und man könnte mediensoziologisch das eben noch dahingehend ergänzen, dass das Problem eigentlich nicht ist, dass der wissenschaftliche Konflikt in die Öffentlichkeit oder in eine Öffentlichkeit getragen wird, sondern dass der wissenschaftliche Disput, wenn er in einer bestimmten Art und Weise veröffentlicht wird, dann sozusagen in den Sog von medialen Inszenierungslogiken hineingerät und sich verwandelt und sozusagen eben ein ganz stark medialisierten Disput sich verwandelt. Ne? Plötzlich treten da nicht mehr unterschiedliche wissenschaftliche Positionen miteinander in Konflikt, sondern es sind dann Personen, Drosten versus Streeck, die dann quasi genauso als Duellanten inszeniert werden, wie das etwa in der Politik der Fall ist, wo man ja immer bei jedem Interview von PolitikerInnen, gerade in Wahlkampfphasen, diese Personalisierung sieht. Ne? Von wegen, die Politiker sagen dann oft, lassen Sie uns mal zu den Sachfragen kommen, aber die Journalistinnen stellen die Frage, und wollen Sie den Posten jetzt haben? Ja oder nein? Oder was bedeutet das in Ihrem Verhältnis zu? Und genau in diese Logik von so extrem auf Personen zugespitzten Duellen kommen wir natürlich dann rein, wenn wir solche Konflikte dann plötzlich in einer stärker von den Massenmedien geprägten Öffentlichkeit haben.
Genau, da haben wir nämlich auch diesen Repräsentativitätsfokus. Das heißt also, es treten professionelle Gestalten auf. Ich habe das ja mal exemplarische Personen genannt. Also das heißt, alles, was in den Massenmedien vorkommt, ist ein Beispiel für irgendetwas. Und natürlich ist Drosten ein Beispiel für einen bestimmten Wissenschaftler, eventuell sogar für einen Heilsbringer. Es war ja, gab dieses schöne Titelbild mit Spiegel 2020, wo Drosten also auf dem Spiegeltitel war und aussah wie so eine Mischung aus Che Guevara und Jesus Christus, wie er da fotografiert war. So nach der Devise, seht her, das ist jetzt also der euch die Wahrheit bringt und euch sozusagen ins gelobte Land der Pandemiefreiheit dann führen wird. Ne?
Da sehen wir, alles Gute kommt zurück. Ne? Also das Ideal von dem wissenschaftlichen Diskurs ist ja so ein bisschen die Befreiung von einer charismatischen Autorität. Also quasi die epistemische Autorität der Wissenschaft soll eigentlich keine charismatische Autorität sein nach dem Idealbild. Es soll mir egal sein, ob jetzt quasi Heinz Erhardt eine Aussage getätigt hat oder Lieschen Müller oder Christian Drosten. Es soll auf die Sache ankommen. Das ist natürlich nicht so. Das ist ein Idealbild. Und genauso haben wir natürlich bei der Darstellung oder bei der Selbstdarstellung von WissenschaftlerInnen in der Öffentlichkeit dann solche Charismatisierung. Und bei Drosten sehen wir das ganz stark. Und das führt natürlich in zwei Richtungen. Auf der einen Seite ist er dann der Heilsbringer. Auf der anderen Seite ist er natürlich dann der Satan. Ne? Also wie viele auch Schmähposts in sozialen Medien es über Drosten gibt. Drosten als Hassfigur, der uns unser Leben plötzlich einschränkt und verbietet, als hätte er das so entschieden. Ne? Das ist ja genauso eine populäre Art und Weise, mit der Figur Drosten, weniger mit der Person, als mit der medialen Figur Drosten, sozialen Medien umzugehen.
Mhm. Dazu vielleicht auch noch das letzte Zitat an der Stelle von Drosten selbst, der eben genau zu dieser Fassung, dieser öffentlichen Fassung seiner Person eben hier auch Stellung genommen hat im Resümee und sagt, und ich habe das Gefühl, dass im Journalismus das gar nicht so verstanden wurde, dass da so selbstverständlich davon ausgegangen wurde, okay, der will jetzt irgendwie zu einer bekannten Figur werden. Und das ist mir ehrlich gesagt bis heute ein bisschen unangenehm, zu so einer bekannten Figur zu werden. Es ist mir immer noch fremd, dass mich Leute auf der Straße erkennen und ich hoffe, dass das irgendwann auch wieder aufhört, weil ich ja nicht, keine Ahnung, ich habe das so nicht gewählt. Es geht mir wirklich da um den Inhalt.
Ja, auf die Gefahr hin, wieder nah an die Grenze der Vereinfachung und Verfälschung zu stoßen, man könnte ja sagen, die verschiedenen Funktionssysteme der Gesellschaft versorgen die Leute mit bestimmten Motiven und erzeugen unter anderem dann das Zerrbild, dass alle anderen Leute in allen anderen Funktionsbereichen eben dieselben Motiven hätten. Also quasi aus der Perspektive der Medien ist völlig klar, alle streben nach Prominenz und jemand, der eben stark zur medialen Figur wird, naja, der muss eben auch so ein Prominenzstreben haben, völlig klar. Oder alle in der Wirtschaft streben eben darum, mehr Profit zu machen. Und das sind dann eben auch Motive, die den öffentlichen WissenschaftlerInnen unterstellt werden. Sie wollen prominent werden, ihnen geht es ums Geld, ihnen geht es um Macht etc. Und man könnte jetzt zumindest, auch wenn es ein bisschen naiv klingen mag auf den ersten Blick, zu sagen, naja, dem Drosten geht es möglicherweise um gute Forschung und für sich selbst um Reputation, also quasi Anerkennung im wissenschaftlichen Bereich und vielleicht nur sekundär um diese ganzen anderen Dinge. Bei aller Gefahr, die mit solchen Idealisierungen verbunden ist, das andere ist zumindest auch ein Zerrbild, gegen das sich hier der Drosten zu Recht wehrt. Auf der anderen Seite sehen wir an ihm und an diesen Zitaten natürlich auch, dass er Experte ist in seinem Fachgebiet, aber natürlich die ganze Zeit überrascht wird von einem Bereich, wo er Laie ist, nämlich der Bereich mediatisierter Kommunikation. Ist er überrascht, unter was für Dingen er plötzlich zu leiden hat.
Ja, ja, wir könnten ja aber auch noch gemeiner sein und sagen, dann soll er es doch lassen, solche Interviews zu geben, denn die sind natürlich ein Teil der medialen Konstruktion der exemplarischen Person. Also seht hier der Wissenschaftler, der rein an seiner Sache interessiert ist, aber ständig Interviews gibt und Podcasts macht und Pressekonferenzen auftritt. Dann könnte man doch sagen, ja, dann bleib doch zu Hause und lass mal anderen den Vortritt. Und ich glaube, da sind wir vielleicht sogar jetzt, um das Ding nochmal noch schärfer, noch eine Runde weiter zu drehen, da sind wir auch tatsächlich dann mit dem Blick zumindest, mit dem mediensoziologischen Blick an dem Übergang zur Internetveröffentlichung, wo die Sache ja nochmal verschärft wird, dadurch, dass jetzt sozusagen nicht mehr journalistisch exemplarische Fassungen geschaffen werden, sondern dass jetzt die individuelle Emotionalisierung praktisch sich bahnbrechen kann. Also wenn sich jetzt Drosten aufregt und so, kann er natürlich zum Twitter greifen und unmittelbar auf einen Anwurf von Kollegen, Kolleginnen reagieren.
Das ist vielleicht wirklich das Tragische oder zumindest Paradoxe bei der Figur Drosten, dass es auf die Motive von Trosten eben gar nicht ankommt. Also er ist eine Figur, die sich an medialen Logiken orientiert, und zwar unabhängig davon, was seine tiefen psychischen Motive und Absichten sind. Er entkommt eigentlich diesem Spiel gar nicht, und deswegen kann ihm auch quasi jede Form von entsprechendem Motiv untergeschoben werden. Wenn eben ein Trosten dann die Bild-Zeitung auf Twitter korrigiert und einen lässigen Spruch dazu abwirft, dann ist es natürlich plötzlich wieder ein mediales Ereignis. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Zentrales, was wir soziologisch über diesen Sachverhalt lernen können, nämlich, dass die Leute, wenn sie sich in solche mediatisierten Situationen begeben, auch die Zeche dafür zu zahlen haben, und zwar unabhängig von der Motivlage. Das ist ja etwas, was den Nicht-Soziologinnen immer die Haare zu Berge stehen lässt, dass es auf diese Motive von den Leuten vielleicht gar nicht so sonderlich ankommt, sondern eher in welche kommunikativen Verstrickungen sie halt so hineingeraten.
Ja, ja. Ich habe ja mal so schön dazu geschrieben, wer sich in die Massenmedien begibt, kommt darin um. Das könnte natürlich ein gewisser, also als Person, ne? Als Persönlichkeit. Genau. Das heißt, er wird zu etwas anderem gemacht. Das könnte jetzt natürlich in gewisser Weise eben auch für das für die Internetkommunikation wieder zutreffen, nur auf eine viel subtileren Art und Weise, indem wir sozusagen dann selbst dafür sorgen, dass wir da drin umkommen oder zu etwas anderem werden, weil wir das eben auch dann selbst machen. Das heißt, wir brauchen dann auch keine Journalisten und Pressekonferenzen mehr dazu, um bestimmte Effekte zu erreichen, haben die aber dann natürlich auch selbst zu verantworten. Was, und das wäre jetzt die nächste Frage, die sich hier anschließen würde, um noch ein bisschen in die Wissenschaft wieder hineinzuschauen, was bedeutet das eigentlich für uns? Also Sie haben vorhin schon Brüggemann und die postnormale Perspektive angesprochen. Was verschiebt sich da? Das heißt also, wie können wir überhaupt damit umgehen? Gehen wir überhaupt damit um? Oder müssen wir eher vielleicht den Schritt zurücktreten und sagen, hier müssen wir eher wieder eine Selbstbesinnung machen, in dem Sinn auch einer Grenzschließung? Also, dass wir uns auf unsere eigenen Diskurse, Methoden und so weiter wieder stärker verständigen, und wir lassen schön die Finger vom Twitter-Account und von irgendwelchen Mikrofonen der Massenmedien und bleiben doch wieder stärker eben tatsächlich bei unserer Arbeit.
Ich glaube, für die meisten wissenschaftlichen Bereiche ist das eine Option und war auch schon immer eine Option. Also gerade dann, wenn wir uns eben nicht von den Narrativen der Massenmedien packen lassen und denken, jede Form von Wissenschaft wäre etwas, was auch öffentlich stattfinden muss. Dem ist natürlich überhaupt nicht so. Also viele Bereiche von Wissenschaft, die sind weder großartig an Öffentlichkeit interessiert, noch werden sie jemals zum öffentlichen Thema werden. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch viele Wissenschaftsbereiche, die dieser Form von Öffentlichkeitsbeziehung gar nicht entkommen. Nämlich immer dann, wenn sie eben in solche Konstellationen kommen, wo es auf Wissenschaft gesellschaftlich so richtig anzukommen scheint. Im Großen wie im Kleinen. Und dann würde ich sagen, nein, dann kann sich Wissenschaft aus der Öffentlichkeit gar nicht zurückziehen, weil dann wird sie zum öffentlichen Thema gemacht, ohne davon ein Mitspracherecht zu haben. Das ist dann die Situation, in die sie hineinkommt. Ja. Was können wir also tun? Ich glaube, was wir nicht tun können, ist uns zurückziehen in unsere professionellen Nischen. Was wir eventuell tun können, ist wissenschaftliche Prozesse, Diskursregeln und Praktiken so in der Öffentlichkeit darzustellen, dass sie weniger stark als Fakten präsentiert werden, die man entweder glauben kann oder die man quasi zu bezweifeln hat.
Was würde das aber bedeuten? Also wie würde diese Nachvollziehbarkeit oder sagen wir mal der Weg, also Fakten ist ja ein lustiger Begriff, ne? Das ist ja eigentlich das Gemachte, also wir produzieren ja eigentlich keine Daten nach außen, sondern produzieren ja ständig Fakten, indem wir die interpretieren, die Daten, ne? Oder auch indem wir mRNA-Impfstoffe zum Spritzen zur Verfügung stellen. Genau. Ne? Also das heißt, hier geht es ja nicht mehr um die Daten, ne? Die den ganzen Testreihen mal zugrunde gelegen haben, sondern hier geht es um das Faktum, in dem Fall den Impfstoff. Ne?
Ja.
Also was bedeutet das, ne? Wenn wir sozusagen dann nach außen gehen? Also wir können ja jetzt kein Methodenseminar abhalten, wir können jetzt auch nicht, wie wir das bei unseren Studierenden gerne machen, lange Literaturlisten oder so dann irgendwie den Leuten da um die Ohren hauen, dass sie sich doch bitte mal weiterbilden. Und nächste Woche fragen wir das Ganze dann in einem kleinen Kolloquium wieder ab. Also die im Wissenschaftsbereich und auch in der universitären Ausbildung probaten Mittel stehen ja hier nicht zur Verfügung. Ne?
Ja, das ist genau der Punkt. Also um tatsächlich, Stichwort practice what you preach, mich auf das, was ich durch Forschung weiß, zurückzuziehen und quasi so ein paar Schritte zurückzurudern, muss ich sagen, da wissen wir noch ganz schön wenig drüber. Also da ist noch viel Forschung zu tun. Ich glaube, wir haben noch nicht den Punkt gefunden, wo wir sagen können, inwiefern ist eigentlich der wissenschaftliche Diskurs außerhalb dieser Rahmungen, die Sie genannt haben, ne, das kleine Kolloquium, eigentlich transportierbar. Also was bräuchte es mit anderen Worten, damit ein wissenschaftlicher Diskurs als wissenschaftlicher Diskurs auch dann funktioniert, wenn er nicht nur in dem kleinen Expertenkreis geführt wird, sondern eben wirklich in anderen Öffentlichkeiten hineingetragen wird. Was für Regeln braucht man dazu? Wie müssen die Infrastrukturen gebaut werden? Wie müssen vielleicht Plattformen Aussagen gewichten oder gewichtbar machen? Das sind Dinge, die, glaube ich, tatsächlich jetzt forschungsseitig anstehen. Wir untersuchen zum Beispiel aktuell gerade in einem Projekt genau diese Kommunikation zur Corona-Pandemie auf sozialen Medien. Mhm. Und was wir unter anderem herausfinden wollen, ist, was sind eigentlich so Konfliktdynamiken und wie finden diese Konflikte statt? Und da ist noch vieles offen, weil die Forschung auch gerade erst angefangen hat. Aber zum Beispiel stellt man fest, wir finden auch durchaus wissenschaftsähnliche Diskursregeln bei den Leuten, die wir eher in die Kategorie Verschwörungsmythologen packen würden. Auch da kann man auf den ersten Blick, wenn man nicht wüsste, worum es geht, gar nicht so leicht erkennen, ist es eigentlich jetzt ein wissenschaftlicher Diskurs oder findet da was ganz anderes statt? Oder noch eine Stufe weiter.
Vielleicht gerade ganz kurz an der Stelle noch. Deshalb sollten wir vielleicht tatsächlich auch von Verschwörungstheorien reden. Denn das Faszinierende ist ja, wenn man sich die Forschung dazu ansieht, dass sie eigentlich sozusagen in so einer Art Aufklärungsdiskurs segeln. Das heißt, sie klären natürlich über das auf, was sie sozusagen von vornherein schon immer wissen oder schon immer vermutet haben. Also das ist sozusagen eine kurzgeschlossene Form der Aufklärung. Aber sie verwenden, wie Sie eben angedeutet haben, eben entsprechende diskursive Praktiken.
Ja, ja, das ist für mich noch eine offene Frage. Ob man das Gütesiegel Theorie dem zugestehen muss oder nicht. Da wäre zum Beispiel zu prüfen, was für eine Art von Theoriebegriff wird da eigentlich verwendet? Was heißt da Theorie? Ist das eine Theorie, die auch fallen kann, die man widerlegen kann, die man korrigieren könnte, wenn man mit anderen empirischen Ergebnissen oder anderen Argumenten konfrontiert ist oder nicht? Also da würde ich sagen, da ist das Schiff noch nicht weggesegelt.
Ja, ja. Und hier merken wir den professionellen Schmerzpunkt. Ne? Also da war jetzt eben genau sozusagen die Grenze, die kommunikative Grenze, die berührt wurde. Nämlich jetzt sozusagen, wir wissen natürlich, mit welchen Methodiken man sozusagen herangehen müsste, Falsifikationsstrategien und Ähnliches, ne, um also eine Theorie dann als in gewisser Weise tragfähig oder zumindest zeitweise tragfähig zu erachten. Ne. Also diese Idee auch, dass eben Dinge auch nicht für die Ewigkeit gemacht sind und dann wirkliche Wahrheiten sind, sondern auch immer wieder revidierbar sind, gehört ja eben genau zum wissenschaftlichen Erfahrungsschatz sozusagen dazu. Ne?
Ja.
Und das wäre genau also der Punkt hier, wo wir also dann Unterschiede ziehen würden, die uns natürlich selbstverständlich sind, weil wir sozusagen vom Fach sind, ne? Und sagen, okay, gut, wir können das untersuchen und wenn wir uns das genau angucken, sehen wir, das wird wahrscheinlich nicht haltbar sein als Theorie. Mhm. Aber das ist natürlich nicht die sozusagen nicht die Außenwahrnehmung. Ne?
Ja, das ist genau die Frage. Also ich glaube, mich würde an dem Punkt weniger interessieren, ist das haltbar als Theorie, weil da würde ich ja auch schnell selbst an meine Grenzen kommen, da müsste ich es nämlich selbst nachprüfen, kann man natürlich nicht. Der Umgang aber mit Aussagen, der Umgang mit Theorie, der Umgang mit Daten, das ist, glaube ich, etwas, wo man etwas herausfinden kann. Also weniger ist die Theorie valide, sondern wie wird eigentlich mit Aussagen, mit Daten, mit Ergebnissen umgegangen? In der DFG-Forschungsgruppe, in der ich arbeite, nennen wir das Evidenzpraktiken. Also quasi die Praktiken, die etwas als evident erscheinen lassen. Und da stellt sich natürlich die Frage, sind das quasi ähnliche Praktiken? Also gibt es eigentlich irgendeinen Unterschied des Umgangs mit Aussagen bei Leuten, die wir mit beiden Beinen jetzt in der Wissenschaft stehen, verorten würden und bei Leuten, die ganz woanders stehen? Und was würden wir machen, wenn wir solche Unterschiede nicht finden würden?
Genau. Da wären wir dann sehr schnell bei der methodischen Auseinandersetzung,
genau,
die natürlich hier zum Arbeitswerkzeug gehört und für uns relativ selbstverständlich ist, dass eine Wahrheitsaussage methodisch kontrolliert herbeigeführt werden muss und dann eventuell später auch methodisch kontrolliert wieder revidiert wird. Das wäre natürlich ein Prüfkriterium, aber sagen wir mal für uns mit einer gewissen Selbstverständlichkeit ausgestattet, weil es eben zum Handwerkszeug gehört oder sagen wir mal zur internen Kommunikation. Wie wäre das aber jetzt zum Beispiel nach außen zu vermitteln? Das ist ja immer noch die Frage. Mhm. Die Frage war ja immer noch gewesen, wir sollen die Laien ernster nehmen, haben Sie vorhin angedeutet. Wir sollen also sozusagen da auf Sie zugehen, aber gleichzeitig auch überlegen, was wir denn jetzt da machen. Also wie gesagt, wir können jetzt hier keine Kolloquia abhalten, wir können nicht alle an die Uni holen. Auch wenn irgendwie alle möglichen Versuche immer wieder gemacht werden von der VHS bis eben dann hin zu irgendwelchen Universitäten für Kinder und so weiter und so fort. Also was ist zu tun? Also in welcher Art und Weise kann denn tatsächlich diese Kopplung stattfinden, dass wir dann tatsächlich eine Perspektive, die nicht die Wissenschaftsperspektive ist, in unsere Vermittlung des Wissenschaftlichen mit einbeziehen?
Also bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, könnten wir das durchaus probieren. Also nämlich das Kolloquium in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich wäre da, glaube ich, erstmal nicht vollständig skeptisch, dass das misslingen muss. Also wer hätte denn vor einiger Zeit gedacht, dass so ein Format wie der Drosten-Podcast überhaupt funktioniert? Also quasi jemand, der wirklich lange, viel länger als ein Radio- oder Fernsehinterview, etwas zu einer ja, wissenschaftlich und gesellschaftlich relevanten Problemstellung sagt und sich bis auf die Ebene von Forschungsmethoden auch hinunterbegibt. Also das hätten wir nicht gedacht, dass das mal überhaupt stattfinden würde. Und ich glaube, hätten Sie auch sowohl Medienleute als auch Leute, die sich soziologisch damit auskennt, vor einiger Zeit gefragt, kann so ein Format funktionieren, hätten viele vielleicht gesagt, nein, so ein Format kann nicht funktionieren. Natürlich ist sowas an Bedingungen geknüpft, zum Beispiel die Bedingung, dass Leute ein existenzielles Interesse an diesen Themen haben. Also an soziologischen Forschungsmethoden haben die meisten Leute ganz berechtigt überhaupt kein existenzielles Interesse, während Corona sie alle angeht. Aber es gibt ja viele solcher Dinge, die uns existenziell betreffen. Der Klimawandel und die Corona-Pandemie, das sind jetzt die globalen Beispiele. Aber solche individuellen Betroffenheiten können natürlich auch im Kleinen stattfinden, wenn es eben um die Frage geht, wie kriegen wir den Fluss in unserer Stadt ein bisschen sauberer, ne? Also ich glaube, bei allen Dingen, die wirklich eine Relevanz, eine plausibilisierbare Relevanz haben, die über den wissenschaftlichen Diskurs hinausgeht, dann kann man auch mal solche Formate probieren, analog zum Drosten-Podcast, wo wir versuchen, das wissenschaftliche Gespräch auszudehnen. Ansonsten bin ich bei dieser Idee von Demokratisierung wissenschaftlicher Kommunikation bin ich sehr, sehr skeptisch. Also das stößt sehr, sehr leicht an die Grenzen. Wir können die Öffentlichkeit nicht als Peer-Review-Prozess organisieren. Das wird nicht gelingen. Ebenso, glaube ich, wird es nicht gelingen, dass wir versuchen, bis ins Detail wissenschaftliche Dinge öffentlich transparent zu machen. Was aber vielleicht auch bei weniger dramatischen Sachen wie der Corona-Pandemie gelingt, wäre eigentlich diese Darstellung von Wissenschaft etwas Fertigem teilweise zu unterlaufen. Das können wir, glaube ich, auch mit Mitteln der Vereinfachung machen, dass wir irgendwie eher zeigen, hier wird etwas geforscht, das noch nicht fertig ist, als quasi Forschung, als festen Kasten, der jetzt da ist und nur benutzt werden kann, zu verkaufen. Ne? Ja. Also
gerade im Zusammenhang mit der Pandemie kann man sich natürlich sehr schön die Frage stellen, ich weiß natürlich nicht, inwieweit es dazu jetzt auch schon soziologische Ansätze gibt und Forschungen gibt, ob zum Beispiel eben gerade diese Multiperspektivität, die ja aufgetreten ist, also gerade auch mit diesen prominenten unterschiedlichen Figuren, die dann gesagt haben, ja, also hier die Inzidenz ist ein ganz wichtiger Parameter, genau. Und dann wieder, ja, das könnt ihr mal vergessen, da müssen wir auf ganz andere Zusammenhänge schauen, einfach deutlich gemacht haben, dass in der Wissenschaft sehr, sehr unterschiedliche Meinungen existieren können zu einem gleichen Forschungsthema. Die Frage ist jetzt eben, ist jetzt hier der Eindruck richtig, das hat mir zu Irritationen geführt in der öffentlichen Vermittlung, so nach der Devise, ja, die sollen uns doch sagen, wo es lang geht, und jetzt streiten die sich hier den ganzen Tag und wissen es ja auch nicht. Oder hat es vielleicht eher dazu beigetragen, eine gewisse Grundsensibilität zu entwickeln dafür, dass wissenschaftliche Prozesse eben langwierig sind und dass, um zu den Ergebnissen zu kommen, dafür auch sehr, sehr aufwendige Auseinandersetzungen zu führen sind und Prüfprozesse eben dann zu durchlaufen sind.
Das wäre zumindest eine Hoffnung, ne, die man, ja, die man haben kann, weil dadurch wäre natürlich schon viel gewonnen. Also tatsächlich stellen wir Wissenschaft noch viel zu einfach dar, oder ich habe das auch vielleicht mich dazu fast verleiten lassen in dem Gespräch, die wissenschaftliche Vorläufigkeit nur als ein Zeitproblem darzustellen. Ne? Also von wegen, etwas ist noch vorläufig und dann muss es nur gut genug geprüft werden, bis wir uns darauf verlassen können. Erstens mal ist diese Vorläufigkeit on the long run niemals vollständig auszuheben, und zum anderen ist es nicht nur eine zeitliche Frage, sondern eben auch eine Frage von unterschiedlichen Schulen, unterschiedlichen Paradigmen. Es gibt eben in ganz vielen wissenschaftlichen Fragen nicht nur eine valide Meinung. Und dies zu begreifen oder begreifbar zu machen, dass Wissenschaft selbst keine Einheit ist und dass es aber nicht bedeutet, dass Wissenschaft beliebig ist. Das ist, glaube ich, hochgradig voraussetzungsreich in der Vermittlung, ist aber durchaus wichtig, weil ansonsten greifen ja sofort wieder die bekannten Register, nämlich zu sagen, wenn es zwei wissenschaftliche Paradigmen gibt oder zwei wissenschaftliche Auffassungen, um es noch ein bisschen niedriger zu kochen, dann wäre das typische massenmediale Register, damit umzugehen, zu sagen, okay, alles klar, Kontrahentin A, Kontrahentin B, wer setzt sich durch, das Ganze als sofort als einen Machtkampf darzustellen, oder zu sagen, naja, aber welche von diesen beiden Auffassungen ist denn jetzt richtig, ja? Und vielleicht sind beide eben in bestimmten Fragestellungen, unter bestimmten Fragestellungen richtig, und es kommt sozusagen darauf an, was ich für was verwende. Ne? Also gutes Stichwort Hospitalisierungsinzidenz und die Frage, auf was sollen wir eigentlich achten? Sollen wir jetzt auf die Inzidenz achten, oder ist die Frage, wie viele Betten sind auf den Intensivstationen belegt? Was sind das also eigentlich für eine Fragestellung? Also beide auf beide Punkte zu gucken, kann ja sehr richtig sein. Die Frage ist, was wird damit verbunden? Vielleicht ist die Frage eben nicht die, muss ich nur auf das eine und nur auf das andere schauen, sondern muss ich vielleicht je nach Situation auch beides schauen. Das ist natürlich viel unangenehmer, sich diese Komplexität immer wieder zu vergegenwärtigen. Aber da werden wir, glaube ich, bei diesem komplexen Problem auch in der öffentlichen Vermittlung nicht drumherum kommen. Also ich glaube, das wird nicht umschiffbar sein.
Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive könnte man jetzt natürlich sagen, warum holt man sozusagen die Laien nicht stärker in den Forschungsprozess selbst mit hinein? Gerade das Internet würde ja hier auch wieder wunderbare Plattformen bieten. Die Wikipedia ist vielleicht eines der bekanntesten Beispiele von allgemeinen Mitwirkung an der Wissensgenese, die ja auch gewissen Regeln folgt, also jetzt nicht einfach völlig beliebig abläuft, worum dann ja auch wieder exzessiv gestritten wird teilweise. Aber die Idee wäre sozusagen, ja, auch im Sinne von Public Science oder wie auch immer man das nennen möchte, beteiligen wir doch einfach hier die Laien mal stärker an Forschungsfragen, auch im Sinne von politischen Entscheidungen, die forschungsmäßig fundiert werden müssen. Dann sollen die sich doch auch mal Expertise drauf schaffen und sozusagen mal sehen und lernen, was es eigentlich bedeutet, wahres Wissen abzugleichen. Dann haben die vielleicht auch in Zukunft ein besseres Verständnis dafür, warum wissenschaftliche Meinungen konträr sind oder auch lange brauchen, bis Ergebnisse dann mal vorliegen.
Ja, das große Stichwort ist hier Citizen Science. Genau, ein Begriff, der sogar in den Koalitionsvertrag geschafft hat. Und das ist ein ganz schwieriger Begriff, muss ich sagen, weil Citizen Science oder Bürgerwissenschaft basiert eben genau auf dieser Idee, die sie skizziert hat, holen wir doch die Laien in den Forschungsprozess mit hinein. Also lassen wir sie Wissenschaft als Praxis auch erfahren. Und mit Laien, um es nochmal zu sagen, ist natürlich hier immer mit gemeint, auch Leute, die vielleicht durchaus WissenschaftlerInnen sind, aber eben nicht in dem Bereich, wo sie jetzt auch zum Mitforschen eingeladen sind. Und da gibt es ganz unterschiedliche Projekte mittlerweile, sprießen hier und da aus dem Boden. Wir haben eine große Bewegung hin zu Citizen Science. Das Internet bietet wunderbare Möglichkeiten, hier Personen öffentlich an Forschungsprozessen teilhaben zu lassen. Aber auch bei Citizen Science sehen wir eine ganz interessante Ambivalenz, nämlich auch hier gibt es dieses Spannungsverhältnis. Machen wir Wissenschaft und Forschung sehr mundgerecht, sodass sich möglichst viele Leute daran beteiligen können, dann kann das aber auf zulasten der Komplexität der Forschung gehen, die für die Laien dann erlebbar ist. Also wir sehen das an Citizen Science Projekten, die dann quasi wie so eine spielerische Umgebung formatiert werden, bis zu dem Punkt, dass die Leute, die sich daran beteiligen, gar nicht so richtig wissen, an was sie sich da beteiligen. Dann haben sie sich vielleicht an einem wissenschaftlichen Forschungsprozess beteiligt, aber ohne verstanden zu haben, was diese Forschung ausmacht. Oder wir machen das Ganze sehr komplex. Wir binden vielleicht sogar Leute ein in die Generierung von Forschungsfragen, in wirklich die harten Fragen von Forschungsmethoden und Datenauswertung, dann engen wir aber den Kreis derjenigen sehr ein, die sich an solchen Projekten überhaupt beteiligen wollen oder können. Also dem entkommt man nicht. Ne? Es ist wieder das alte Problem, wie viel Komplexität lasse ich eigentlich zu in etwas, wo ich aus der Wissenschaft gewissermaßen heraustrage und die Öffentlichkeit einladen, daran teilzuhaben.
Ja. Und damit, also wir nähern uns auch langsam dem Ende unserer Schleife, die wir hier gezogen haben, sind wir natürlich an dem Punkt angekommen, der sozusagen für uns Soziologen, wenn wir ab und zu eine Gesellschaftsperspektive aufmachen, ja nicht so fremd ist. Und der hinter den Dingen steht, nämlich die Frage, was ist eigentlich das gesellschaftlich relevante Wissen und vor allem, wo hat es seinen Ort? Also können wir noch davon ausgehen, wie eben mit dieser Idee, der soziologischen Idee der funktionalen Differenzierung zum Beispiel, man kann das jetzt auch in anderen Termini fassen, der arbeitsteiligen Organisation von Wissenschaft, dass es eben konkrete Orte gibt, an denen eben diese Professionalisierung haust, eben die methodische Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, wir wissen, was wir eventuell für unser Forschungsgeld bekommen, ne, wenn wir das also irgendwo reinwerfen und es gibt dann entsprechende Outputs als Perspektive der Öffentlichkeit und die interne Perspektive, dass wir also schon wissen, wie sozusagen die Review zu laufen hat und wie die Prozesse im Einzelnen diskursiv ausgehandelt werden. Ist es das? Oder kommen wir unter anderem auch getrieben durch das Internet, seine konnektive Struktur, aber auch die Basierung auf Computern, also dass jetzt im Prinzip Wirklichkeit permanent berechnet wird und dadurch auch natürlich manipulativ verfügbar ist. Durch diesen Zusammenhang kommen wir jetzt in einen Zustand am Ende, den Heinz von Förster in einem seiner letzten Interviews gesagt hat und so schön in seiner unnachahmlichen Art und Weise pointiert hat: Big Science ist vorbei! Das ist gewesen. Also die Zeit, wo tatsächlich also Wissenschaftsorganisationen hingehen und klare Grenzen ziehen. Jetzt kommt es also darauf an, dass im Prinzip elegante Narrative von Wissen entworfen werden, die einfach um Plausibilität ringen. Und das heißt, die Methodik, nach der sie unterschieden werden, ist tatsächlich, ob wir sie für plausibel halten, aufgrund welcher Kriterien auch immer.
Das ist für mich in der Tat die entscheidende gesellschaftstheoretische Frage. Wir wissen ja eigentlich, dass Funktionssysteme sich in einem nicht containerhaften Verhältnis zueinander befinden. Also wir können uns solche Dinge wie Wissenschaft, Politik, Wirtschaft ja nicht als Container vorstellen, die voneinander abgeschottet sind, und wir können sie uns auch nicht als Bereiche vorstellen, die klar in Organisationen oder in Professionen so verpackt sind. Also Wissenschaft ist nicht identisch mit der wissenschaftlichen Profession, auch nicht identisch mit Organisationen wie Universitäten, sondern Organisationen wie Universitäten, denen sind noch andere Dinge wichtig, die gar nichts mit Wissenschaft zu tun haben, etwa wirtschaftliche, politische, ausbildungsbezogene Dinge. Und genauso sehen wir, dass wissenschaftliche Diskurse über diese Institutionen noch immer hinaus gewuchert sind. Und was uns das Internet vorführt, ist eigentlich etwas, was wir schon kennen, nämlich das Nicht-Identisch-Sein von Wissenschaft als wissenschaftlichem Kommunikationszusammenhang und den Organisationen und Professionen, die wir typischerweise mit Wissenschaft assoziieren. Jetzt kommt aber die Krux, nämlich wenn wir davon ausgehen, okay, durch das Internet lösen sich die Grenzen der Funktionssysteme aus. Also die werden nicht plötzlich vollkommen irrelevant, sondern sie heben sozusagen immer stärker ab von den Organisationen und Professionen, die wir mit diesen Funktionssystemen verbunden haben. Dann stellt sich die Frage, wie erkennen wir denn eigentlich dann, dass etwas dem Funktionssystem zugehörig ist? Also dann gemünzt auf unsere Frage der Wissenschaft wäre das in der Tat dann die Gretchenfrage: woran erkennen wir einen wissenschaftlichen Diskurs, wenn er nicht durch eine Professionsgemeinschaft und nicht durch eine Organisation eingehegt wird? Mhm. Kann man ihn überhaupt erkennen? Gibt es Mittel, das zu tun?
Ja.
Und das ist, glaube ich, genau die Frage, die wir uns zunehmend zu stellen haben als SoziologInnen, aber auch eben als Gesellschaft, die Wissenschaft eben ständig auch als etwas sich vorstellt, was solche Grenzen natürlich überschreiten kann und soll.
Genau. Und vielleicht hier noch als genussvoller Schluss die Spekulation. Vielleicht bewegen wir uns tatsächlich ja auch auf eine neue Sinndifferenzierung zu. Also unter anderem eben auch befeuert durch die veränderten Kommunikationsverhältnisse, in die wir jetzt hineingeworfen sind, mit denen wir umgehen, wo sozusagen eben nicht mehr die funktionale Bewertung die primäre Grenzziehung ist, sondern die informationelle, also die Art und Weise, wie durch Ereignishaftigkeit in der sachlichen, der sozialen und der zeitlichen Sinndimension eben die Unterscheidungen getroffen werden können. Aber wie gesagt, das ist noch eine Spekulation hier am Ende. Da müssten wir auch soziologisch natürlich noch weiterdenken. Denn wenn eines natürlich Wissenschaft zeigt, und gerade Wissenschaft im Spiegel der Öffentlichkeit, ist, dass nicht so bleibt, wie es ist. Also die Dinge sind in Veränderung begriffen, sowohl der Begriff der Wissenschaft selbst als auch der Begriff des Wissens ist auch ständig in Veränderung begriffen. Das lehrt uns zumindest die Historie. Und vor diesem Hintergrund dürfen wir gespannt sein, wie wir dieses Verhältnis von Öffentlichkeit und Wissenschaft weiter zu definieren haben und auch erleben werden. Denn dass wir eben genau das, worüber wir uns jetzt unterhalten haben, eigentlich auch tatsächlich erleben, erleiden und vielleicht erhoffen,
Sie sagen,
je nach Perspektive, ist ja vielleicht auch schon ein Hinweis darauf, dass wir hier in Veränderungsprozessen von gesellschaftlichem Ausmaß begriffen sind.
Wenn noch ein Kommentar dazu gestattet ist, ja. Ich glaube, ein guter, vielleicht auch ja, fast schon trivialer Ratschlag an uns selbst könnte ja sein, auf der einen Seite sich den neuen Phänomenen, die wir jetzt überall beobachten können, nicht zu verschließen und sozusagen in so einen soziologischen Konservatismus reinzurutschen, naja, kann ich alles mit meinen Theorien von vorgestern schon ganz gut erklären. Auf der anderen Seite aber auch diese Kontinuitäten, die wir sehen, nicht zu ignorieren. Ne? Also auch nochmal den Brückenschlag zu Drosten. Was ja das Interessante ist an dem Phänomen ist, dass wir hier eine Figur haben, die sehr stark auf klare Grenzen, zum Beispiel zwischen Wissenschaft und Politik, immer wieder hinweist. Das muss Politik entscheiden. Ich als Wissenschaftler kann aber nur sagen, dass, also hier wird eigentlich funktionale Differenzierung in Reinkultur wirklich vorgeführt. Und das andere, Stichwort Medienwandel, was wir sehen, ist natürlich, dass der Drosten-Podcast, der uns jetzt so oft als Beispiel diente, eben ein Podcast ist, der wiederum natürlich an ein klassisches Massenmedium gekoppelt. Es ist eben nicht der Drosten-Podcast eigentlich, sondern ist eben ein Podcast, der redaktionell betreut und organisiert wird. Ne? Also vieles ist neu, aber manches findet dann doch wieder in überraschend klassischen Strukturmustern statt.
Und führt natürlich dann auch zu ähnlichen kommunikativen Mustern, die wir dann auch hier ja sehr schön verhandelt haben. Ja, vielleicht müssen wir also offen sein für das, nicht nur für das Gewesen und das Zukünftige, sondern sogar noch für was Drittes, was irgendwo dazwischen liegt. Das scheint mir aber gerade die Spannung auszumachen, eben bei der auch gewissen Diffusität in dem Feld, wie wir ja jetzt eben in der ganzen Unterhaltung gemerkt haben. Und jetzt kommt der spannende Moment, wo wir hier einfach dieses, was auch immer da draußen, nennen wir es mal Publikum, alleine lassen mit dem, was wir hier erzählt haben und vielleicht gespannt sind auf die Art und Weise, was dann daraus geworden ist, woran angeschlossen wird, was verstanden wird von dem, was wir hier erzählt haben.
Ja, der Kontrollverlust ist da. Ab jetzt sind wir nicht mehr die Herren unserer Worte.
Ja, noch ein bisschen haben wir ja Zeit. Vielleicht überlegen wir es uns ja auch noch, ob wir das Ganze tatsächlich veröffentlichen. Also, ich bedanke mich ganz herzlich für das spannende Gespräch und wir sehen, wie es ja früher so schön bei Ralf Ranitzky hieß, der Vorhang zu und alle Fragen offen.
Ich bedanke mich für das wirklich sehr wunderbare Gespräch.